طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بامس السمهات الله سيجن من هاي زنا بوفيت محمد لف ألدين يجن دين زرفوس شاف تخيط من بسان عين تاك عند إن كان فاتة في رزين زن السنون أفكم يد نخ عين زون في رزين زن السفاتة دي بيجش فيستا إن شاء الله بدل بحوثة دن بيعم نفس مال هم بدي بايدن wir haben zwei von den drei Tawhid-Formen besprochen. Die eine war Tawhid al-Rububiyya, das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der alleinige Herrscher ist. Wir haben gesagt, dass es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist und der einzige Versorger ist und der einzige Schöpfer ist. Und es geht hier um die Einzigartigkeit seiner Taten. Darum geht es bei Tawhid al-Rububiyya. Dann haben wir gesagt, gibt es Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das ist der zweite Teil, den wir heute besprechen werden, inshallah. Tawhid al-Uluhiyya ist die Einzigartigkeit seiner Göttlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ich im letzten Mal gesagt habe, werde ich in diesen Unterrichten sehr oft für Iman das Wort Glauben benutzen und für Kufr das Wort Unglauben benutzen und so weiter und so fort. Und das hat seine Gründe. Inshallah, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir mal darüber reden, warum. Denn es gibt einige Brüder, die nehmen einem das Übel, wenn man diese Worte so übersetzt, wie ich sie übersetze. Wie dem auch sei, ich definiere ab jetzt, damit keiner mich falsch versteht, für mich heißt jetzt Glaube, das deutsche Wort Glaube ist das, was wir aus dem Arabischen unter Iman verstehen. Okay? Der zweite Teil ist das Tawhid al-Uluhiyya, die Einzigartigkeit seiner Göttlichkeit. Und unter anderem Ilah. Ilah auf Arabisch ist jemand, der angebetet wird. Sei es mit Recht oder auch mit Unrecht. Nur wenn wir sagen, dass Allah al-Ilah ist, der Ilah ist, dann meinen wir damit, dass er derjenige ist, der der Anbetung würdig ist und der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Aber an sich, das Wort Ilah bedeutet jemand, der ist der Ma'luh, das heißt jemand, der angebetet wird, das ist der Passiv, Ma'luh, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der angebetet wird. Und das heißt, von der sprachlichen Bedeutung gibt es viele Aliha, Götter, die Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt hat. Nur sind falsche Götter, oder sind nicht existente Götter, oder sind einfach Gegenstände, die angebetet werden, das sind die Gottheiten von den Götzendienern. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen Gott betrachten, denn auch im Deutschen ist ein Gott jemand, der vergöttert wird. Insofern werde ich auch diese Übersetzung benutzen. Für Ilah nennt sich das Wort Gott. Und man sagt Tawhid al-Uluhiyya, wenn man es auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht. Das heißt, Tawhid, haben wir gesagt, ist die Einzigartigkeit oder das Einmachen, das zu einem Machen, das Vereinen und in Bezug auf die Göttlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir das in Bezug auf Allah meinen, dann sagen wir Tawhid al-Uluhiyya. Wenn wir das allerdings benutzen in Bezug auf die Geschöpfe, dann sagen wir Tawhid al-Ibadah zum Beispiel. Tawhid al-Ibadah bedeutet eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala als der Einzige angebetet wird. Al-Ibadah ist der Gottesdienst und der Tawhid, der sich manifestiert in der Ibadah. Okay? Das sind einfach zwei Sichtwinkel. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir Tawhid al-Uluhiyya, der Einzige ist, der es würdig ist, angebetet zu werden, und der Einzige ist, der es würdig ist, für ihn die Gottesdienste, dass sie für ihn verrichtet werden. Und in Bezug auf die Geschöpfe ist es so, dass sie die Gottesdienste nur für ihn verwenden, verrichten dürfen. Und auch hier das Wort Ibadah übersetzt sich als Gottesdienst. Na, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der es wert ist, dass für ihn die Gottesdienste verrichtet werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Luqman, im Vers 30, auf der Seite 414, sagt Allah, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Das heißt auf Deutsch übersetzt: Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Und die Ibadah wird auf zwei Sachen verwendet, wird für zwei Angelegenheiten verwendet. Die erste ist, man meint mit Ibadah, das sich selbst erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala, indem man das tut, was er einem angeordnet hat, und das unterlässt, was er einem verboten hat. Also indem man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet hat, und das unterlässt, was er einem verboten hat, aus Liebe und aus Verherrlichung. Aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und aus Verherrlichung, dass man ihn verherrlicht. Also nochmal, die erste wichtige Bedeutung ist, dass man sich ihm selbst erniedrigt. Und die zweite Bedeutung ist von Ibadah, die Gottesdienste selbst. Das heißt, die Sachen, durch die wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und durch die wir ihm näher kommen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat das zusammengefasst. Er hat gesagt, was Ibadah bedeutet in seiner Definition, ist eine allgemein schöne Definition. Er hat gesagt, Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt, womit er zufrieden ist, an äußerlichen und innerlichen Taten und Aussagen. Oder Aussagen und Taten. Also nochmal ein Wort. Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt und womit er zufrieden ist. An äußerlichen und innerlichen Aussagen und Taten. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel As-Salah. As-Salah, das rituelle Gebet. Das Verrichten dieses Salah ist eine Ibadah. Ist eine Ibadah. Das heißt, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenso ist das Gebet gleichzeitig das Mittel, durch das wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Also eine Art Wasila, eine Art, sagt man, etwas, was wir benutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surah al-Isra, auf der Seite 284, sagte, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Das ist im Vers 22. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich hier als den Herrn der Welten bezeichnet, und das ist eine Begründung dafür, warum ihm allein das Lob gebührt und warum ihm allein die Anbetung gebührt. Weil er eben der Herr der Welten ist und niemand anderes ist das. Und er ist also Al-Ilah, derjenige, der der Anbetung würdig ist, weil er der Herr der Welten ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, u'budu rabbakum, dient eurem Herrn, الذي خلقكم, derjenige, der euch erschaffen hat, والذين من قبلكم, und diejenigen, die vor euch waren. Also ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, die Begründung, dass wir auch nur ihm allein subhanahu wa ta'ala dienen dürfen und müssen, weil er es angeordnet hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt uns, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Wenn jemand fragt, warum soll ich Allah anbeten und ihm die Gottesdienste verrichten, dann sagen wir, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Dann sagt er, dann geht es weiter, denn es gehört zur Unvernunft und zur Schwachsinnigkeit, dass man etwas, das ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Etwas, was ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Denn in Wirklichkeit nützt dir dieses Geschöpf nichts, weder kann es dir etwas erschaffen, noch kann es etwas wieder in einen Zustand versetzen, in dem es einmal war, noch kann es dir irgendwie die Frist verlängern, und es ist, gehört auch zur Schwachsinnigkeit, und das ist das Gegenteil von der Vernunft, also die Unvernunft, zur Schwachsinnigkeit, auf Arabisch As-Safah, dass man zum Beispiel einen Menschen, der schon zu Staub geworden ist, anbetet, oder dass man ihn um etwas bittet. Denn er ist in Wirklichkeit derjenige, der dich braucht, und du brauchst ihn überhaupt nicht. Er braucht dich, dass du für ihn betest, und nicht umgekehrt. Er kann sich nicht einmal selbst helfen und kann sich nicht einmal selbst Schaden zuführen. Und wie kann er das dann eben jemand anders tun? Also wenn er es nicht mal sich selbst tun kann, dann kann er niemand anderen Schaden zufügen oder nutzen. Diese Art von Tawhid ist diejenige Art, die die meisten der Geschöpfe verleugnet haben. Das heißt, die meisten Geschöpfe waren ungläubig gegenüber dieser Form des Tawhid. Wie gesagt, der Tawhid al-Uluhiyya. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Das heißt, wir haben vor dir niemals einen Gesandten entsandt, den wir nicht eingegeben haben, dass es keinen Gott gibt, außer mir, so dient mir. Also es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so dient mir. Allah sagt das in Surah Al-Anbiya, im Vers 25. Also Seite 324. Und trotzdem, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala jedes Mal, wenn er einen Gesandten entsandt hat, und er hat in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, trotzdem war die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. War die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam Einblick verschafft in bestimmte Dinge, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Unter anderem sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam ein Hadith, der von Ibn Abbas überliefert worden ist. Und dieser Hadith befindet sich bei Al-Bukhari und bei Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطَ. Das heißt, also er spricht über den Tag der Auferstehung, dann sah ich unter anderem einen Propheten, der mit einer kleinen Gruppe von Nachfolgern war. Ar-Rahd auf Arabisch bedeutet zwischen 3 bis 10 oder zwischen 7 und 10 Leuten. Das heißt, er wurde zu einem Volk entsandt, und die einzigen Leute von dem ganzen Volk, die ihm gefolgt sind und an ihn geglaubt haben, waren gerade mal irgendeine Zahl zwischen 3 und 10. Mehr nicht. وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Und ich sah auch einen Propheten, mit dem niemand war, außer einem einzigen Menschen oder 2 Menschen. Und er sagte, وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Und ich sah auch einen Propheten, der überhaupt keine Nachfolge hatte, der niemanden hatte, der ihm gefolgt ist. Und das ist auch nicht zu verwundern, denn es ist uns überliefert worden, dass die Kinder Israels es geschafft haben, in irgendeiner Zeit zwischen Musa und Isa, a.s.w., an einem Tag 70 Propheten umzubringen. Und nach jedem Propheten, den sie umgebracht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen neuen erweckt. Denn das war ja, Allah sagt ja im Koran, dass er die Kinder Israels auserwählt hat, von allen Völkern. Und dadurch, indem es immer ein Prophet bei ihnen gewesen ist, das war die Auswahl. Und dass er sie begünstigt hat durch solche gewaltige Gnaden. Und deswegen, jedes Mal, wenn einer erweckt worden ist, haben sie ihn umgebracht, und dann hat Allah gleich einen neuen erweckt. Und das war und der letzte der Gesandten war dann eben Isa von den Kindern Israels. Sallallahu alaihi wa sallam. Und am Ende des Tages, am Nachmittag, sind sie auf ihren Märkten herumgelaufen, als wäre nichts geschehen an diesem Tag. Das ist auch überliefert. Und deswegen, es ist kein Wunder, dass ein paar von diesen 70 mit Sicherheit niemanden als Nachfolger gehabt haben oder nur wenige. Allahu ta'ala a'lam. Auf jeden Fall hatten sie keine große Nachfolgerschaft. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass es seltsam ist, dass die meisten Leute heutzutage, die im Kapitel über Aqida tätig sind, das heißt, ich meine jetzt Schriften verfassen, dass sie sich konzentrieren auf die erste Form, die wir erwähnt haben, Tawhid al-Rububiyya, das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, als würden sie mit Leuten reden, die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt leugnen die Existenz von Allah nicht, sondern die meisten dienen ihm nicht oder sie gesellen ihm andere bei. Das sind die meisten. Oder sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala Sachen zu, die Allah nicht gebührt, die Allah nicht gebühren. Und das ist seltsam, denn die wenigsten Menschen auf dieser Welt, auch wenn es einen Anschein hat, aber die wenigsten Menschen auf dieser Welt leugnen überhaupt einen Schöpfer, sondern die meisten glauben an Allah subhanahu wa ta'ala als den Schöpfer. Egal wie sie ihn jetzt nennen, aber sie glauben an ihn. Und deswegen ist diese Form des Tawhid diejenige, auf die man am meisten sich konzentrieren muss, weil hier am meisten gegen Allah subhanahu wa ta'ala gehandelt wird. Und dieser Teil wird am wenigsten eingehalten. Der dritte Teil, wir sind ja übrigens immer noch beim Vorwort, ne? Der dritte Teil nennt man auf Arabisch die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt die Einzigartigkeit des auf Arabisch Tawhid al-Asma'i was-Sifat, also die Namen und die Eigenschaften. Das Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig in den Namen und den Eigenschaften. Und jetzt kann man vielleicht Folgendes zusammenfassen. Diese Dreier-Einteilung hat einen sehr gewaltigen Sinn, unter anderem wegen der folgenden Sache. Die Menschheit an sich ist zweigeteilt durch den Tawhid al-Rububiyyah. Es gibt Leute, sie leugnen Allah subhanahu wa ta'ala ganz. Und die anderen erkennen ihn an, dass es ihn gibt. Deshalb sind die Menschen in zwei Teile geteilt. Von denjenigen, die glauben, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt, die sind wieder in zwei Teile geteilt. Manche, die praktizieren Tawhid al-Rububiyyah und manche praktizieren es nicht. Das heißt, manche beten ihn alleine an, und manche beten ihn nicht alleine an. Da fahren jetzt nur noch die Muslime. Von den Muslimen sind sie wieder in zwei wesentliche Gruppen eingeteilt. Die einen, die an Allah subhanahu wa ta'ala so glauben, wie Allah über sich selbst gesprochen hat, und die anderen, die eben nicht genauso glauben an Allah, wie Allah sich selbst bezeichnet hat oder beschrieben hat. Insofern, diese Dreierteilung des Tawhid macht sehr viel Sinn. Und zwar, wenn wir darüber reden, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat an Namen und Eigenschaften, dann bedeutet das erstens, oder wenn wir überhaupt diesen Tawhid reden, dann bedeutet das erstens, eben, dass man ihm zuschreibt. Dass man ihm genau die Namen und Eigenschaften zuschreibt, Allah subhanahu wa ta'ala, die er selbst erwähnt hat im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, eben durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam selbst. Das heißt, egal was Allah über sich selbst gesagt hat, wir glauben es. Egal was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über Allah gesagt hat, wir glauben es, genauso wie sie es gesagt haben. Der zweite Teil beinhaltet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergleichen mit irgendetwas anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala, mit irgendeinem Geschöpf. Mit irgendeinem Geschöpf vergleichen wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals. Das ist eine Form des Kufr, eine Form des Unglaubens. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Ash-Shura, Vers 11, Seite 484, ليس كمثله شيء. Nichts ist ihm gleich. وهو السميع البصير. Und er ist der Allhörende und der Allsehende. Dieser Vers werden wir öfter wiederholen, aber möchten wir verinnerlichen und nochmal darüber nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Das ist der erste Teil dieses Teilverses. Nichts ist ihm gleich. Alles wird abgeschrieben, womit man Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen könnte. Wa huwa as-sami' al-basir, hier Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst etwas zu, er schreibt sich zu, dass er der Allhörende ist und der Allsehende ist. Und dieser Vers macht uns deutlich, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit nichts vergleichen und doch ihm das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat. Und das ist der gesunde Glaube, der Glaube von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und das ist einfach zusammengefasst in einem Vers. Und der einfache Glaube, der wahre Glaube, ist immer der auch einfach zu verstehen ist. Und deswegen findet man, dass der Glaube von den Christen ist schwer zu verstehen. Denn wie Allah sagte, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, das heißt, wenn es von jemand anderes wäre, außer Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ, da würden sie darin finden, اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, da würden sie darin viel Uneinigkeit finden. Und so ist der Fall. So ist der Fall. Die Christen sind nicht nur Protestanten und Katholiken, sondern es gibt über 1000 Sekten. Es gibt über 1000 Sekten unter den Christen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es unter den Muslimen keine Sekten gibt. Gibt's auch. Aber, wie gesagt, der reine Glaube ist der einfache Glaube, den wir beschreiben. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden seiner Geschöpfe gleicht, dann bedeutet das nicht, dass nicht die Wortbedeutung ähnlich ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sami', der Allhörende. Und wir Menschen hören auch. Die Wortbedeutung ist ähnlich, aber die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist anders. Die wesentliche Wirklichkeit oder das Wichtigste, was einem gleich einfällt, Allah subhanahu wa ta'ala ist allhörend. Und wir sind nicht allhörend. Also, dass Allah diese Eigenschaft, dass wir hören können, Allah auch hören kann, ist eine, sie gleicht uns, unsere Eigenschaft gleicht ihm in der Bedeutung, in der ursprünglichen Bedeutung nur. Allerdings in der Wirklichkeit überhaupt nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Laysa kamithli shay. Wer also Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat, der ist ein Muwahhid. Das heißt, er ist jemand, der den Tawhid umsetzt. Von dieser Kategorie natürlich. Und das ist eben der Teil, wo einige von den Muslimen selbst in die Irre gegangen sind. Und das ist der Grund, warum es viele islamische Sekten gibt. Und die haben verschiedene Namen. Und manchmal werden sie ihren eigenen Führern zugeschrieben. Manche von ihnen nennt man auf Arabisch, ich sage immer das arabische Wort, weil es einfach ein Fachwort ist. Okay. Und danach erkläre ich, was bedeutet. Manche von ihnen nennen die Gelehrten der Aqida Al-Mu'attila. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala einfach die Eigenschaften, die Allah sich selbst zugeschrieben hat, sie sagen, sie legen die Bedeutung einfach still. Als habe diese Verse, die Allah über sich selbst gesagt hat, keine Bedeutung. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, Allah ist Ar-Rahman. Und wir würden jetzt sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ist, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala, sagen wir mal, Ar-Rahim ist, das heißt, er erbarmt sich seinem Geschöpf. Wenn Allah sagt, er ist Ar-Rahim, der Barmherzige, wie man es übersetzen mag, der Barmherzige, das bedeutet für uns, Allah ist derjenige, der uns erbarmt, und der ist derjenige, von dem wir auch die Barmherzigkeit, die Rahma, verlangen müssen. Er ist Ar-Rahim. Aber andere, sie sagen, nein, er ist Ar-Rahim, aber er hat keine Barmherzigkeit. Und sie schreiben ihm das ab. Und das hat Gründe, die wir vielleicht erwähnt werden. Aber sie schreiben ihm ab die Bedeutung der Worte. Sie sagen Allah ist Ar-Rahim, aber sie schreiben ihm ab die Bedeutung dieses Wortes. Und diese Leute nennt man Al-Mu'attila. Sie machen das mit der Begründung, sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergleichen mit der Schöpfung. Na. Und dass das falsch ist, ist offensichtlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sich das selbst zugeschrieben. Und das Problem ist, dass sie wollten Allah subhanahu wa ta'ala freisprechen von irgendwelchen Vergleichen mit der Schöpfung. Allerdings, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala von Mängeln freisprechen möchte und von Defekten, dann geht das nicht dadurch, dass man ihm abschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat, sondern geht das dadurch, dass man ihm das so zuschreibt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihm zugeschrieben hat, und zwar auf die höchste und die edelste Art und Weise. Und wenn man sagen würde, und dann wird klar, warum dieser Weg von diesen Leuten einfach ein Irrweg ist, denn wenn man sagen würde, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst als den Allhörenden, beschreibt sich selbst als den Anhörenden, As-Sami', und dann sagt man, er hört doch nicht, er hört gar nicht, dann wäre das einfach, nennt man auf Arabisch, dann würde der Koran uns blind machen wollen. Und der würde der Koran uns in die Irre gehen lassen wollen. Denn er sagt uns etwas und meint etwas anderes. Das ist die Wahrheit, was solche Leute behaupten. Also das ist die Wirklichkeit dessen, was solche Leute behaupten. Sie wollten in Wirklichkeit Allah subhanahu wa ta'ala freisprechen von Mängeln und Defekten, aber in Wirklichkeit haben sie einfach behauptet, also sagen sie indirekt, natürlich sagen sie das nicht öffentlich, aber sagen sie indirekt, dass die Worte Allahs einen blind machen und dass die Worte Allahs einen in die Irre führen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist Ar-Rahim, und ich muss aber glauben, dass er gar keine Barmherzigkeit hat, dann bin ich in die Irre geführt worden durch diese Worte, wa ya'adhu billah. Und sie sagen tatsächlich, Allah subhanahu wa ta'ala hört nicht, sieht nicht, hat kein Wissen, hat keine Macht und so weiter und so fort. Sondern in Wirklichkeit haben sie ihn geschändigt. In Wirklichkeit haben sie ihn geschändigt mit den übelsten Schändigungen. Denn sie haben Allah subhanahu wa ta'ala als jemanden beschrieben, der gar nichts kann. Und alles mit der Begründung, sie wollen nicht Allah vergleichen mit der Schöpfung. Weil sie sagen ganz einfach, ich gebe euch ein Beispiel, damit es einfach klar wird. Sie sagen ganz einfach, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hört, und der Mensch hört auch, ja, dann sind wir, haben wir ihn doch verglichen mit der Schöpfung. Wir hören, er hört auch. Das ist ein Vergleich. Und das ist verboten. Natürlich ist das verboten. Aber wir sagen, er hört, aber nicht so wie wir hören. Und wir hören und nicht so wie er hört. Auf eine andere Art und Weise. Und das ist das, was Allah gesagt hat in dem Vers. Nicht ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und Allah hat sich, wir glauben als Muslime, als Ahl Sunnah wal Jama'a, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist. Al-Aziz oder Al-Qadir oder Al-Hakim, das heißt der Allweise, Al-Ghafur, der Allvergebende, Al-Rahim, der Barmherzige. Und manche von ihnen haben Allah subhanahu wa ta'ala verglichen. Diese Kategorie von Sekten nennt man Al-Mumathira. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala verglichen haben mit seiner eigenen Schöpfung. Und das ist nicht unbedingt eine Sekte, sondern es kann auch einem Muslim passieren, dass er so etwas macht. Eine Form von Tamthil ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darstellt, wenn ich eine Zeichnung mache von Allah subhanahu wa ta'ala, dann habe ich Tamthil gemacht. Wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala sage, dass er irgendetwas hat, was so aussieht wie auf dieser Welt, irgendein Geschöpf, dann habe ich Allah subhanahu wa ta'ala verglichen mit seiner Schöpfung. Und das ist ein Tamthil. Und das ist eine Form des Kufr, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es sich selbst abgesprochen. Und wenn man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht mit seiner Schöpfung, dann hat man ihn von seinem wirklichen Status erniedrigt. Denn, wenn ich zum Beispiel sage, das Schwert ist schärfer als ein Stück Holz. Oder ich sage, das Schwert ist schärfer als eine Papierkante. Oder ich drücke es anders aus, damit es deutlicher wird. Das Schwert ist so scharf, dass es schärfer ist als eine Papierkante. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist gar nichts Besonderes, weil das Schwert sollte schärfer sein, sonst ist nichts Besonderes. Ja? Deswegen sieht man, wenn man das Schwert vergleicht mit etwas, womit man es nicht vergleichen darf, dann verliert das an Wert. Wenn ich es vergleichen würde mit sich selbst, das ist das schärfste Schwert, was es gibt, dann würde es Sinn machen. Aber es gibt so nur einen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen fasst man zusammen, indem man sagt, und wer so etwas sagt, der hat einen gesunden Glauben und hat keine Probleme mit seinem Glauben und glaubt an den Koran, wie er ist, und glaubt an die Sunna des Propheten, wie sie ist. Zusammengefasst, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau die Namen und Eigenschaften hat, die er sich selbst im Koran zugeschrieben hat und die der Prophet ihm zugeschrieben hat, ohne vier Dinge zu machen. Wir machen weder etwas, was nennt man auf Arabisch Tahrif, das heißt Fälschung. Tahrif heißt nicht einfach als Fälschung. Das heißt, ich sage, da steht zwar Allah subhanahu wa ta'ala, beschreibt sich zwar mit irgendeiner Sache, mit irgendeiner Eigenschaft, und ich ändere die Bedeutung um und sage, es bedeutet etwas anderes. Ich ändere die Bedeutung um und sage, es bedeutet etwas anderes. Zum Beispiel, was kann man als Beispiel nennen? Eine Form des Tahrif, was jetzt nicht unbedingt bezieht auf Allah, aber auf seinen Thron, Al-Arsch. Manche Leute haben gesagt, aber gehören nicht zu den Imamen des Tafsir. Manche Leute haben gesagt, Al-Arsch bedeutet das Wissen, Al-Ilm. Und wer so etwas macht, verfälscht die Worte Allahs im Koran. Die zweite Sache, die wir nicht machen dürfen, nennt man auf Arabisch Ta'til, das heißt die Stilllegung der Bedeutung, das habe ich vorhin gesagt. Und die dritte Sache ist Takyif, dass man fragt, wie macht Allah das, wie macht Allah dies. Das ist verboten, denn Allah hat über sich selbst gesagt, nichts ist ihm gleich. Und die vierte Sache, die wir nicht machen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, ist Tamthil, das heißt zu sagen, Allah ist gleich wie seine Schöpfung. Oder wenn Allah hört, dann hört er wie seine Schöpfung. Nein, das wäre ein Vergleich, das, was strengstens verboten ist. Jetzt muss man sich nur eine Sache bewusst machen. Es gibt im Arabischen ein Wort, das nennt man Ta'wil. Und das Wort Ta'wil früher wurde verwendet in der gleichen Bedeutung wie Tafsir. Ta'wil wurde verwendet und auch wird teilweise noch verwendet, aber eher selten, in der gleichen Bedeutung wie Tafsir. Ta'wil und Tafsir. Wenn man allerdings Bücher über die Aqidah liest, dann verwenden die Gelehrten dieses Wort Ta'wil für etwas anderes. Und zwar meinen sie damit die Uminterpretation. Die Uminterpretation. Und das Uminterpretieren, wie man merkt, ist nicht so schlimm wie Verfälschen, Tahrif. Das sind zwei Sachen. Ja? Ich kann ein Wort, also zum Beispiel, was ich meine, ist, wenn ich zum Beispiel sage, dass der Thron bedeutet Wissen, Al-Arsch bedeutet Ilm, zum Beispiel, wenn ich sowas sage, ja? Wenn ich jetzt sage, das ist Verfälschung, Tahrif, ja? Dann würde jeder mir zustimmen und sagen, sowas ist verboten. Aber wenn ich sage, das nennt man Ta'wil, das heißt Uminterpretation, dann hört sich das schon mal weicher an, hört sich nicht so schlimm an. Okay? Und das ist, was viele Leute gemacht haben. Und deswegen, die Leute, die Verse Allahs umändern, uminterpretieren, in Wirklichkeit, über die Eigenschaften Allahs, Menschen besonders, in Wirklichkeit, sie machen nicht Ta'wil, sie interpretieren nicht um oder ändern nicht die offensichtliche Bedeutung der Verse, sondern in Wirklichkeit, sie verfälschen sie. Und Ta'wil an sich, das Uminterpretieren, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist, sondern das Uminterpretieren, auch wenn es um die Eigenschaften Allahs geht, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist. Sondern sie ist verpönt, wenn es keinen Beleg dafür gibt. Wenn es allerdings einen Beleg aus dem Koran geht oder aus der Sunna des Propheten gibt, dann ist es sehr wohl erlaubt. Sogar ist es Pflicht, dass man sich daran hält, was der Prophet gesagt hat. Zum Beispiel gibt es Verse, die eindeutig sind und weniger eindeutig sind. Und wir müssen die mehrdeutigen Verse im Lichte der eindeutigen Verse verstehen.